SRF 3.
Das Volk soll auch in Zukunft über Freihandelsabkommen mit anderen Staaten abstimmen können. Das hat das Parlament entschieden gegen den Willen des Bundesrats. Dieter Burkhalter verlässt als Bundesrat nach 5 Jahren die Weltpolitik. Am Rande der UNO-Vollversammlung in New York zieht er Bilanz und wir tun das auch. Die Kurden in Irak wollen über ihre Unabhängigkeit abstimmen. Dagegen regt sich Widerstand, nicht nur im Land selbst. Info 3 mit Damian Rast. Die Schweiz exportiert jedes Jahr Waren im Wert von rund 40 Millionen Franken nach Georgien. Das ist vergleichsweise wenig. Nun haben die EFTA-Staaten, zu denen auch die Schweiz gehört, mit dem Kaukasusstaat ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Heute Nachmittag stand das Abkommen auf der Traktantenliste des Nationalrats. Dieses Abkommen hätte eigentlich kaum zu reden gegeben, hätte dann nicht der Bundesrat einen bestimmten Passus eingebaut, mit dem sich das Parlament gar nicht anfreunden konnte. Frage nun an Gaudenz Wacker im Bundeshaus, worum ging es denn bei diesem Passus genau?
Es geht im Wesentlichen um die Frage, wie weit das Volk bei solchen Freihandelsabkommen mitbestimmen kann. Der Bundesrat hat in diesem Beschluss, also beim Freihandelsabkommen mit Georgien, nämlich noch eine Klausel gegen Abstimmungen eingebaut, sozusagen. Und zwar sollte bei allen künftigen Freihandelsabkommen nicht abgestimmt werden können. Also nicht nur bei Abkommen wie jetzt dem hier mit Georgien, das eher sehr bescheidenen Umfang vorsieht, sondern auch bei Freihandelsabkommen, die zu wesentlich mehr Diskussionen führen könnten. Zum Beispiel zu denken ist hier an Länder wie Malaysia, Indonesien oder auch Indien. Dagegen regte sich bereits im Ständerat Unmut vor der Sommerpause und nun ist auch der Nationalrat dagegen. Es hieß heute, man soll quasi nicht einfach hier über die Hintertür eine Regelung einführen bei einem Abkommen wie jetzt hier mit Georgien.
Eben, Sie sagen, dass es regt sich Widerstand oder es hat sich Widerstand geregt gegen diese Klausel. Was wollte denn der Bundesrat überhaupt damit bezwecken?
Ja, bislang hat die Schweiz bei Freihandelsabkommen eigentlich immer diesen Kurs verfolgt. Also sie wurden nicht dem fakultativen Referendum unterstellt. Eine Abstimmung war nicht möglich. Man sagte, wenn ein solches Abkommen nichts wesentlich Neues bringt als die anderen zuvor, dann muss man auch nicht abstimmen. Dann stellte die Verwaltung aber fest, das Bundesamt für Justiz, das gehe nicht. Der Bundesrat wollte das daher nun sozusagen sauber regeln. Auf Abstimmungen verzichten wollte der Bundesrat, weil aus seiner Sicht das natürlich eine Erschwerung ist beim Verhandeln. Man sitzt da am Verhandlungstisch, sichert etwas zu, muss dann aber immer sagen, ja, vielleicht gibt es noch eine Volksabstimmung bei uns, vielleicht auf jeden Fall verzögert sich alles. Andererseits gehört das natürlich auch zum Wesen der direkten Demokratie. Es geht halt nicht immer alles ganz schnell.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist jetzt aber der Schuss des Bundesrats sozusagen nach hinten losgegangen. Was hat der Nationalrat denn genau beschlossen heute Nachmittag?
Genau so ist es. Der Nationalrat will wie auch der Ständerat nichts wissen von diesem Passus und der Bundesrat hat bereits eingelenkt. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann hat angekündigt heute im Rat, er werde jetzt einen neuen gesonderten Vorschlag bringen, wo man dann die Frage der Abstimmungen für die Zukunft klären könne.
Schauen wir noch konkret auf dieses Abkommen, um das es ja heute Nachmittag ging, um das Freihandelsabkommen mit Georgien. Kann dieses denn jetzt in Kraft treten?
Nicht sofort, denn eine ungewöhnliche Allianz von links und rechts, also von SVP und Linken, hat beschlossen, auch bereits dieses Freihandelsabkommen mit Georgien soll dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Nun ist dieses Referendum natürlich kaum zu erwarten, dass es das gibt, aber so wurde von Seiten von FDP und CVP argumentiert, alleine dieses Zeichen sei ein Affront der Schweiz gegenüber namentlich den anderen EFTA-Staaten, mit denen dieses Abkommen verhandelt wurde. Also wenn jetzt die Schweiz quasi plötzlich noch einen weiteren möglichen Schritt einbaut, der so nicht vorgesehen war.
Informationen und Einschätzungen von Gaudenz Wacker waren das live aus dem Bundeshaus. Vielen Dank. Die Billigfluglinie Ryanair will täglich Dutzende Flüge streichen. Jetzt schaltet sich die EU-Kommission ein. Julia Villino.
Die Kommission hat Ryanair ermahnt, die Rechte der Passagiere zu achten. Nach den EU-Richtlinien muss die Streichung von Flügen den Betroffenen mindestens 2 Wochen vorher angekündigt werden. Ist die Frist kürzer, haben die Passagiere Anrecht auf Ersatzflüge oder Entschädigungen. Ryanair will bis Ende Oktober täglich bis zu 50 Flüge streichen. Detaillierte Informationen dazu gibt es derzeit aber nur für Flüge bis nächsten Mittwoch. Ryanair begründete die Maßnahme mit Schwierigkeiten bei der Ferienplanung von Piloten. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen verlangt den sofortigen Zugang zur Provinz Rakhine in Burma. Dort an der westlichen Küste Burmas seien Hunderttausende Rohingyas ohne ausreichende Hilfe, teilt die Organisation mit. Angehörige der muslimischen Rohingya-Minderheit, die nach Bangladesch geflohen waren, erzählten von Gräueltaten in Rakhine. Die Regierung Burmas hat Hilfsorganisationen und Reportern den Zugang zur betroffenen Region weitgehend untersagt. Die Zahl der Migranten, die von der Türkei auf griechische Inseln übersetzen, nimmt seit Anfang des Monats wieder zu. In den ersten knapp 3 Wochen kamen 3.150 Menschen an. Das sind im Schnitt 175 pro Tag, wie aus Zahlen des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR hervorgeht. Im August und Juli waren es weniger als 100 pro Tag gewesen. Die griechischen Behörden führen die Zunahme auf das sommerliche Wetter in der Ägäis zurück. Die EU erklärte mehrfach, dass die Türkei das vereinbarte Rückführungsabkommen einhalte. 1,5 Wochen nach dem Wirbelsturm Irma droht der Karibik nun der Hurrikan Maria. Das US-amerikanische Hurrikanzentrum hat Maria auf Hurrikanstärke 2 von maximal 5 heraufgestuft und erklärt, der Sturm werde in den nächsten 48 Stunden an Stärke zunehmen. Auf der französischen Karibikinsel Guadeloupe teilten die örtlichen Behörden mit, dass die Schulen heute geschlossen bleiben. Der Linienflugverkehr wird vom Nachmittag an unterbrochen. Auch auf Dominica, Martinique und weiteren Inseln der Region werden Sturmwarnungen erlassen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.050 Punkten, ein Plus von 0,2%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3%. Der Euro wird zu 1,1483 gehandelt und der Dollar zu 96,03. Das Wetter. Im Norden bleibt es wechselnd bewölkt mit einigen Schauern. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1700 Metern. Es ist kühl mit 13 Grad. Im Süden scheint morgen mit Nordföhn zeitweise die Sonne, das bei rund 21 Grad.
Info 3 Abend.
In New York tagt derzeit die UNO-Generalversammlung. Wie immer im September sind Diplomaten und Politiker der 193 Mitgliedsländer zusammengekommen, um über Fragen der internationalen Politik zu beraten. Zum letzten Mal in New York dabei ist Bundesrat Didier Burkhalter. Nach 5 Jahren verlässt der Außenminister heute Nacht die Bühne der Weltpolitik, zumindest als Bundesrat. Felix Steiger hat mit Didier Burkhalter gesprochen.
Eben die frühmorgendliche Begegnung mit dem iranischen Außenminister Mohammed Javad Zarif, später eine mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov und gleich noch ein halbes Dutzend weitere. Viel zu tun. Für Abschiedsrührseligkeit ist es noch entschieden zu früh, findet Außenminister Didier Burkhalter.
Neue Initiativen und auch viele Kontakte, viele bilaterale Kontakte um die Welt, rund um die Welt, von allen Regionen. Dafür braucht man wirklich konzentriert zu sein und nicht zu viel zu denken über meine persönliche Situation.
In der UNO ist Burkhalter in seinem Element, ganz offenkundig. Er verhehlt nicht, dass ihm viele Initiativen in der UNO eine Herzensangelegenheit waren und sind, etwa die Wasserpolitik.
Es war kein Thema auf der globalen Ebene. Es wird immer mehr sein. Wir haben das wirklich gepusht.
Schon heute haben etliche große Konflikte zumindest auch mit der Wasserknappheit zu tun, nicht zuletzt der israelisch-palästinensische. Aufgrund der Klimaveränderung werden es noch viel mehr. Hier präventiv zu wirken, scheint Burkhalter dringlich. Überhaupt setzte die Schweiz in seiner Amtszeit stark auf Mediation und Prävention.
Die Prävention, das ist sehr lang, das ist nicht sehr interessant für viele Länder. Das kostet auch, das ist schwierig zu tun. Und das macht die Schweiz wahrscheinlich vielleicht nicht am besten, aber bei den Besten in der Welt.
Erfolgreich war Burkhalter auch bei der Stärkung des UNO-Sitzes Genf, der zeitweilig von einer Zurückstufung bedroht war. Stattdessen wird Genf jetzt eher aufgewertet. Die Renovierung des Palais des Nations beginnt endlich. Nur teilweise erfolgreich war er hingegen, so räumt Burkhalter ein, bei Vorstößen zur Reform des Sicherheitsrates.
So bei den Methoden ist es etwas transparenter gewesen mit dem Open Debate, diese offenen Debatten. Aber es ist sehr lang mit der UNO. Da braucht man wirklich 10 Jahre, um etwas zu erreichen, wirklich.
Die Frage, ob er nun lieber UNO oder EU-Politik betrieben habe, mag Burkhalter nicht beantworten. Nur so viel, EU-Politik sei zäh. Das Schweizer UNO-Engagement indes sei heute anders als noch zu Zeiten der heftig geführten Beitrittsdebatte breit akzeptiert.
Diese Rolle der guten Dienste vor allem und der Schweiz, neutralen Schweiz, die sich engagiert für Dossiers, wo nicht so viele Länder das machen können, manchmal sind wir sogar allein, das ist vielleicht besser anerkannt von der Schweizer Politik.
Zugleich hat sich die UNO in den 15 Jahren ihrer Mitgliedschaft einen prominenten Platz erobert, findet Warren Hoge, früher UNO-Korrespondent der New York Times und heute bei der Denkfabrik International Peace Institute. Die Schweiz bringe die besten Voraussetzungen mit für eine internationale Rolle. Sie spiele hier in einer höheren Liga, als es der Größe des Landes entspreche.
Info 3 Abend.
In einer Woche ist es soweit, dann sollen Kurdinnen und Kurden in Nordirak darüber abstimmen, ob sie von Bagdad unabhängig sein wollen. So zumindest hat es die politische Führung des kurdischen Autonomiegebietes beschlossen. Doch je näher die Abstimmung rückt, desto eindringlicher werden die Proteste gegen das Vorhaben. Nicht nur in Irak selbst, sondern auch darüber hinaus. Philipp Scholtmann berichtet.
Letzte Woche befand das irakische Parlament in Bagdad, dass die Abstimmung über die Abspaltung des Kurdengebiets gegen die Verfassung verstoße. Heute doppelt das oberste irakische Gericht nach. Die Abstimmung sei zu suspendieren, bis die Klagen dagegen behandelt wurden, so das Gericht. Eine der Klagen stammt direkt vom irakischen Premierminister Haider al-Abadi, dessen Kritik an dem einseitigen Schritt der kurdischen Führung in den letzten Wochen immer schärfer wurde. Abgeordnete und schiitische Milizenführer in der Hauptstadt Bagdad drohten den Kurden gar mit Krieg. Die Abstimmung über kurdische Unabhängigkeit soll nicht nur in den drei Provinzen der kurdischen Autonomiezone stattfinden, sondern auch in angrenzenden, aber laut irakischer Verfassung umstrittenen Gebieten, allen voran in der Ölstadt Kirkuk. In diesen Gebieten aber leben neben Kurden auch viele Araber und Turkmenen. Der irakische Zentralstaat hat nicht die Mittel, um den Suspendierungsentscheid des obersten Gerichts durchzusetzen. Die kurdische Autonomiezone verfügt über eigene Polizeikräfte und Truppen. Und sie kontrollieren seit dem Krieg gegen die Terrormiliz IS auch diese umstrittenen Gebiete. Die kurdische Führung sieht in ihnen einen untrennbaren Teil Kurdistans. Das schürt den Konflikt zusätzlich. Verurteilt wird die Abstimmung auch international. Aus Washington und europäischen Hauptstädten kommt Kritik. Und schärfer noch aus dem Iran und der Türkei. Diese beiden einflussreichen Nachbarländer haben eigene kurdische Minderheiten, die sie beargwöhnen, und beide haben klargemacht, dass sie eine kurdische Unabhängigkeit in Nordirak nicht akzeptieren werden. Die türkische Armee hat Militärmanöver im Grenzgebiet angesetzt, um das zu unterstreichen, und auch Teheran droht den Kurden im Nordirak mit Konsequenzen, falls sie ernst machen wollten mit ihren Abspaltungsplänen. Doch Massa Barzani, der Präsident der kurdischen Autonomiezone, ließ sich bisher nicht beirren. Das kurdische Volk habe ein Recht auf seine eigene Zukunft. Gleichzeitig relativierte Barzani, die Abstimmung bedeute nicht schon die Abspaltung des Kurdengebiets, sie sei vielmehr der Auftakt zu einer Phase ernsthafter Verhandlungen mit diesem Ziel. Falls Bagdad aber militärisch einschreiten wollte, in der umstrittenen Ölstadt Kirkuk etwa, so würden sich die Kurden ebenfalls mit Waffengewalt wehren. Die Vorbereitungen für die Abstimmung am 25. September gehen bisher ungeachtet aller Proteste weiter.
Das war Info 3, verantwortlich für die Sendung Yvonne Lambricker und Damian Rast. Einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.